Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian nach Mallorca.
Ja, hallo Fabian, grüß dich und danke, dass du mich hier auch im Urlaub zu unserem Podcast empfängst.
Entschuldigung, ja.
Nee, ist doch gut. Wir wollen ja hier irgendwann die 500. Folge mal erreichen. Ja, da müssen wir ja dürfen wir keine Woche ausfallen lassen.
Bevor wir loslegen, wie ist das Wetter?
Ja, doch. Ich hoffe, ich mache kein neidisch. 24 Grad und ganz, ganz nett eigentlich. Aber ich glaube, in Deutschland ist momentan auch nicht so schlecht, oder?
Ja, hier hat es gerade 12 Grad, also die Hälfte.
Okay. Ja, na gut, also, dann seid neidisch, ja. Zu recht.
Da war es letzte Woche, als wir uns in Berlin getroffen haben, noch ein bisschen kälter abends.
Ja, genau. Das letzte Mal habe ich dich gesehen, da warst du ja die Vorband vom Rapper Sido.
Da habe ich ein Panel gehabt auf dem Lexware Festival und danach ist Sido aufgetreten. Der hat die Buchhalter, Buchhalterin, Steuerberater, Steuerberaterin etc. ordentlich eingeheizt. Wird man auch nicht denken, dass Sido da die Hütte zum Kochen bringt, aber war, glaube ich, ganz gut ausgesuchter Act.
Ja, auf jeden Fall, ne? Und ich war auch überrascht vielleicht nicht. Ich weiß ja, was unsere Branche so drauf hat, ja, dass da eben auch die ganzen Steuerberater, Buchhalter, wobei es waren nicht nur diese als Gäste, sondern eben Unternehmer, dann eben auch da sich von so einem Act wie Sido begeistern lassen können. Da war wirklich viel da vor der Bühne, viele Leute, ja. Total ja. Cool eigentlich. Und die Security von ihm, ja, der hatte ja so irgendwie 10, 12 breite Schränke mit. Die mussten auch gut aufpassen, dass die Buchhalter da nicht zu nahe kommen. Fand ich auch lustig. Zumindest ist mir mal das aufgefallen, als er gegangen ist, hat er noch ein paar Fotos gemacht und da wollten noch so ein paar Buchhalterinnen durch, ja, wo man so gesehen hat, okay, von denen geht eigentlich keine Gefahr aus, aber die mussten auch warten.
Wenn man dann von Sidos Bodyguard Windel weichgeschlagen genau. wurde, dann braucht man eventuell die Grundsicherung, um die soll es auch gehen heute im Podcast, der war's eine Überleitung, ja, weil ich habe auch zur neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende, ja, also ehemals Bürgergeld, den Gesetzesentwurf vorliegen, das dürfte wahrscheinlich dann der erste Podcast sein, ja, über den dann dieser Gesetzesentwurf vorliegt. Das ist der Entwurf eines 13. Gesetzes zur Änderung des 2. Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze und das Bürgergeld. Ich denke mal, diese Abschaffung ist eingeleitet. Da können wir noch dazu kommen, brandaktuell. Und jetzt philosophiert
nicht aus der Bild-Zeitung.
Nicht aus der Bild-Zeitung diesmal, sondern tatsächlich der Gesetzesentwurf habe ich da in voller Fülle vorlegen. Klar, wie gesagt, ist ein Referentenentwurf, aber kann natürlich noch geändert werden von Bundestag und Bundesrat, aber zumindest das Grundgerüst steht mal. Kam jetzt auch relativ schnell, also wir haben, glaube ich, letzte Woche noch drüber gesprochen, dass es dann in den nächsten Wochen irgendwann vorgelegt werden soll. Dass es jetzt diese Woche schon vorliegt oder vor allem, dass es mir vorliegt, damit hätte ich nicht gerechnet, aber da sind wir mehr als top aktuell jetzt dabei. Aber Christian, du hast noch ein paar interessante Fakten zur Grundsicherung und zu urteilen.
Ja, ich habe da einen interessanten Artikel gelesen, das fand ich ganz spannend. Das ist ja das, worum es hier eigentlich auch geht, ne? Bürgergeld abschaffen, Grundsicherung kommt dafür, am Ende sind die Sanktionen ein bisschen härter, die Beträge bleiben aber ähnlich, ne? Oder eigentlich gleich und du wirst halt nur ein bisschen stärker sanktioniert, haben wir letzte Woche auch schon besprochen. Und mir ist da ein interessantes Urteil vom Bundesverfassungsgericht untergekommen, das ist schon ein paar Jahre alt, was jetzt aber so langsam wohl die Auswirkungen zeigt. Das ist ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 23. Mai 2017. Und das war mir so gar nicht bekannt. Da hat das Bundesverfassungsgericht nämlich zur Besoldung von Beamten geurteilt und hat festgestellt, naja, Moment mal, wir haben ja im Grundgesetz das sogenannte Alimentationsprinzip. Ich bin natürlich jetzt hier kein Verfassungsrechtler, das können andere besser, aber so wie ich dieses Prinzip verstehe, bedeutet es, dass Beamte, also die Staatsdiener, die also im Staat arbeiten, letztendlich gut verdienen müssen und zwar konkret, sagt es das Bundesverfassungsgericht hier, mindestens 15% oberhalb des sozialrechtlichen Existenzminimums einer Vergleichsfamilie. Und als Vergleichsfamilie zieht man hier eine vierköpfige Familie ran. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, naja gut, was soll da das Problem sein? Ich meine, so als Beamter, ja, ich meine, du kommst jetzt nicht in die in der Regel nicht über die 100.000 Euro Gehalt oder muss dann schon sehr gut sein, aber ganz so schlecht verdient man ja eigentlich nicht, denkt man zumindest so im überwiegend. Ne? Aber tatsächlich konnte man hier feststellen, dass in diesen unteren Besoldungsgruppen A4 bis A10 das Problem ist, dass das da wohl eben nicht eingehalten ist, weil eben in dieser Grundsicherung für die vierköpfige Familie durch diese ganzen Zuschläge für Kinder und natürlich Übernahme der Wohnkosten, dass diese Grenze 15% mehr nicht immer eingehalten ist. Das betrifft dann wohl 200.000 Beamte, die da jetzt eben einen Anspruch haben, höhere Vergütungen zu bekommen, das Ganze eben auch rückwirkend. Und das wird jetzt wohl langsam dann auch haushaltswirksam. So habe ich es zumindest im Artikel gelesen. Deswegen kam mir das Urteil jetzt auch wieder unter die Finger und finde ich eigentlich auch spannend, das mal zu erwähnen. So ähnlich haben wir ja auch so ein Verfahren im Steuerrecht gerade, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Da geht es ja um den Grundfreibetrag. Ne?
Ja, also ist eigentlich schon Wahnsinn. Ja. Aber da hast du jetzt auch noch nichts mitbekommen, oder dass es da einen Gesetzesentwurf gibt, der den Grundfreibetrag am 1.1. dann erhöht.
Ich glaube, das sitzt man ja so ein bisschen aus, oder? Offensichtlich, das war ja immer mal so versprochen.
Ja, aber das ist, also ich finde diesen Mechanismus, dass es dann irgendwann, was weiß ich, im ersten Quartal dann mal angegangen wird und dann wieder rückwirkend die Lohnabrechnung korrigiert werden, das ist aus meiner Sicht natürlich auch Bürokratie füllend. Ne? Also,
aber heute früh habe ich im Handelsblatt gelesen, dass die Steuerschätzung für die Steuereinnahmen doch ein bisschen höher ist als erwartet. Ich habe allerdings nur die Überschrift hier von Mallorca gelesen. Ja, da steigt man ja nicht so tief ein. Aber kann natürlich vielleicht dann auch dazu führen, dass man dazu eher bereit ist. Was ich noch interessant finde, bei diesem Thema, wie hoch müssten eigentlich die Beamten besoldet werden, ist mir auch ein anderes Urteil aufgefallen. Das hat der Bundesverfassungsgericht allerdings erstmal abgelehnt. Da haben also Richter und Staatsanwälte auch geklagt aus dem Saarland und haben gesagt, so wie sich hier diese Beamtenbesoldung ergeben hat, ist das ja eigentlich, also trifft das auch nicht mehr dieses Alimentationsprinzip, weil es ist nicht mehr unbedingt, ich weiß nicht, ob leistungsgerecht der richtige Begriff ist, aber es spiegelt nicht mehr wieder die Verantwortung, die man dann als Beamter jeweils übernimmt. Ne? So ein Richter hat sicherlich eine höhere Verantwortung als, keine Ahnung, jemand, der eben in einer niedrigeren Besoldungsstufe ist und nicht so viel Verantwortung übernimmt. Und die wenden sich eben auch gegen die aktuelle Vergütung, weil die sagen, naja, wir hier als hochgestellte Beamte müssten ja einen deutlich höheren Abstand haben von unseren Gehältern zu den niedriger verantwortungsvollen Beamten. Und das müsste sich eigentlich in den Besoldungsstufen anders widerspiegeln. Und dadurch, dass eben gerade die niedrigen Stufen immer mehr Zuschläge und so bekommen haben, ist das natürlich jetzt, empfinde ich das als ungerecht und sagen, das ist verfassungsmäßig nicht haltbar. Das Verfassungsgericht hat das erstmal abgelehnt, weil die versucht haben, direkt zum Verfassungsgericht zu gehen und sagen erstmal, geht doch erstmal zu den ersten Instanzen und versucht es dort nochmal aufzuarbeiten und zu klären. Es ist auch spannend, ja, was dann so diese ganzen, sicherlich gut gemeinten Wohltaten dann auch für geringere Gehaltsgruppen für Folgewirkungen haben. Ne? Ist ein bisschen wie beim Mindestlohn, der erhöht den Mindestlohn und plötzlich will der eben bisher 15 Euro verdient hat, dann plötzlich 16, weil er will ja eigentlich jetzt nicht nur ein paar Euro mehr bekommen als der Kollege, der nur Mindestlohn verdient und nur die Hälfte der anspruchsvollen Arbeiten macht. Ja. Interessante Absolut, ja. Entwicklungen, ja.
Ja, und nicht nur beim Bürgergeld bei der neuen Grundsicherung gibt es Neuigkeiten, sondern es gibt auch einen Gesetzentwurf zur Aktivrente. Der ist auch, also seit der letzten Podcast-Folge ist viel passiert draußen. Jetzt, wer denkt irgendwie, der Arbeitgeber zahlt nur 2.000 Euro und beim Arbeitnehmer, dem Rentner, der Rentnerin kommen dann 2.000 Euro an, der ist ein bisschen falsch auf der Spur, denn es gibt dennoch Abzüge durch die Sozialversicherungsbeiträge, sowohl bei Arbeitnehmer als auch bei Arbeitgeber. Da haben wir ja auch so ein bisschen rumphilosophiert, was da genau abgezogen wird. Aber jetzt wissen wir es. Ja, jetzt steht es auch im Gesetzesentwurf. Also beim Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin, beziehungsweise an der Rentner, der Rentnerin, die eben über der Regelaltersgrenze ist, die muss dann trotzdem Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Und beim Arbeitgeber, der muss auch zusätzlich Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen. Und auch Rentenversicherungsbeiträge, obwohl es dann beim Rentner ja, keine rentensteigernde Wirkung mehr hat. Und ich habe das mal so ein bisschen ausgerechnet, was das bedeutet dann. Wenn man jetzt, man kann ja maximal 2000 Euro dann, wenn man noch sozialversicherungsrechtlich beschäftigt ist, also das ist auch im Gesetzentwurf drin, Selbstständige sind da raus, da wird es auch noch vermutlich Beschwerden geben. Jetzt nehmen wir mal an, ein Rentner verdient 2000 Euro pro Monat, dann kostet es den Arbeitgeber etwa 2410 Euro und beim Rentner kommen etwa 1800 Euro an. Ja, also ist natürlich attraktiver, als wenn Steuern anfallen würden. Der Progressionsvorbehalt, der ist rausgeflogen. Da hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz durchgesetzt und das ist auch wirklich nicht im Gesetzesentwurf drin. Aber so brutto gleich netto kommt es dann doch nicht an.
Ja, schade, ne? Also wenn ich das jetzt richtig durchrechne, zahlen ja beide Seiten 600 Euro Abgaben, ne? Arbeitgeber 400 und Arbeitnehmer 200. Und 2400 muss der Arbeitgeber in die Hand nehmen. Da komme ich so auf 25% Belastung am Ende noch, ne? Durch Abgaben, die der Rentner oder der Arbeitgeber, der den Rentner beschäftigt, dann letztendlich zahlen muss, damit das Netto beim Rentner ankommt. Naja, sicherlich trotzdem noch viel besser als ein ganz normaler Angestellter. Ja, da will ich die Quote gar nicht ausrechnen, aber ganz, ganz ohne Abgaben geht's halt nicht.
Also ich bin auch mal gespannt, ob das nicht mal vom Bundesverfassungsgericht endet, wenn man da Rentner explizit irgendwie begünstigt. Wir haben es ja letztes Mal schon im Podcast gehabt. Paul Kirchhoff meint, es geht, aber wir wissen alle seine Soli-Einschätzung. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wie würde man das machen? Ne? Da müsstest du ja eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel Rentner bist und selbstständig bist, gewerbetreibender Rentner, ja, du hast noch ein Gewerbe, bist eigentlich über das Renteneintrittsalter, was machst du dann? Müsstest du eigentlich in deiner Steuererklärung 2.000 Euro pauschal pro Monat, also 24.000, als Betriebsausgabe ansetzen, Aktivrente zum Beispiel, oder das 24.000 Euro Einnahmensteuer freistellen? Und dann irgendwie, damit du jetzt nicht den Vorwurf der Steuerhinterziehung bekommst, müsstest du in den Mantelbogen reinschreiben, ich weiche von der Gesetzeslage ab, ich bin der Meinung, mir steht dieser Freibetrag auch zu. Klammer auf, wir werden mal sehen, was das Gericht entscheidet, ja. So wäre wahrscheinlich der Weg und dann würde das Finanzamt das ablehnen und du müsstest dann durch die Instanzen gehen. Kannst gleich eine Sprungklage machen, ja, landest beim Finanzgericht und dann geht's los. Also wer Lust hat, das durchzuklagen, ich stehe bereit, ja.
Christian hat Zeit auch auf Mallorca. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz zum, wie es denn genau heißt, Grundsicherungsgeld kommen. Ja, also das ehemalige Bürgergeld, da hat sich die Regierung.
So heißt das dann.
Ja, Grundsicherung, lass mich nochmal, bevor ich jetzt was Falsches sag, weil dieser Gesetzesentwurf ist mir wirklich warm wie die Semmeln zugeflogen, sage ich mal. Jetzt pass mal auf, Grundsicherung. So. Ja, genau. Angabe in § 19 wird durch die folgende Angabe ersetzt. 19 Grundsicherungsgeld und Leistung für Bildung und Teilhabe. Ja, ja, genau. Ja. Also, dieses Grundsicherungsgeld, ja, da soll das Bürgergeld eben damit ersetzt werden. Und das war auch schon in der Presse, dass es jetzt irgendwie nicht mehr im zweistelligen Milliardenbereich Einsparungen gibt oder wie Bundeskanzler Friedrich Merz noch im September, also letzten Monat gesagt hat, es gibt da 5 Milliarden Euro Entlastungen. Ja. Da sind wir jetzt laut Gesetzesentwurf bei Einsparungen durch diese Bürgergeldreform von 86 Millionen Euro im nächsten Jahr.
Und Millionen?
Millionen. Da hat man sich so ein bisschen verschätzt. Jetzt pass auf, dann 2027 69 Millionen. Und dann, jetzt kommt der Witz, ja, durch hier Bürokratie etc. pp. 2028 sind wir bei Mehrausgaben von 10 Millionen Euro. Ja.
Okay, und warum? Weil dann neue Leute eingestellt werden müssen, um diese Sanktionen zu prüfen, ob die Leute auch wirklich dreimal beim Termin waren?
Es gibt da neue Förderprogramme, um die Leute in Arbeit zu bringen. Ich meine, da, man muss ja fairerweise sagen, also da sind jetzt nicht die Zahlen drin, wenn wirklich der Arbeitsmarkt angeheizt wird. Also wenn da irgendwie dann mehr Leute in Arbeit kommen, das ist jetzt in diesem Gesetzesentwurf nicht drin, dann kann es durchaus dazu kommen, dass eben schon vielleicht im Milliardenbereich Einsparungen sind, aber das weiß halt keiner. Durch diese neuen Sanktionen, wir kommen gleich drauf, da gibt es relativ wenig, also nicht mal 100 Millionen Euro, weniger Ausgaben. Und im Haushalt ist es ganz interessant, da sind zwar 1,5 Milliarden Euro schon fürs nächste Jahr eingespart. Das geht allerdings auf Menschen aus der Ukraine, die jetzt kein Bürgergeld mehr bekommen, zumindest wenn sie neu nach Deutschland flüchten, sondern nur noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist halt aber auch so Milchmädchenrechnung. Da steht dann irgendwie, ich glaube, 1,4 Milliarden Euro etwa weniger Bürgergeld für Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auf der anderen Seite fast derselbe Betrag wieder an Asylbewerberleistung, dass es eigentlich nur 0 auf 0 rauskommt. Ja, das ist halt Bilanzkosmetik. Also das bringt dann auch am Ende zwar, sag ich mal, auf dem Posten Bürgergeld oder Grundsicherung dann weniger Ausgaben, aber auch dem anderen Posten, Asylbewerberleistung, ja, gibt es dann wieder mehr Ausgaben, dass es im Prinzip ein Nullsummenspiel ist.
Ich glaube, da sind dann die Sanktionen noch härter, oder? Da geht es doch dann so drum, dass du noch eine Bezahlkarte kriegst und solche Sachen, aber da, keine Ahnung.
Ja,
ne?
Aber ich glaube, aber also monetär, ich habe jetzt mal nur praktisch diese Leistungen, die dann auch von den Kommunen erbracht werden müssen, aber so rein monetär gesehen, ja, wenn man es jetzt mal ganz, sagen wir mal, kalt betrachtet, ist es keine Ersparnis für einen Staat, ja, weil es aber an anderer Stelle dann halt mehr Pflichten dann auch für vor allem die Kommunen dann auch geht. Genau, also was soll geändert werden? Das Grundsicherungsgeld soll eben nicht mehr Bürgergeld heißen. Ist halt auch ein bisschen Marketing, aber gut. Man will, sagen wir, die Pflicht zur Erwerbstätigkeit ausbauen. Ja, also man soll eben dann die Arbeitskraft laut Gesetzesentwurf im maximal zumutbaren Umfang eben einsetzen. Ja, und wer alleinstehend ist und gesundheitlich arbeiten kann, der soll auch Vollzeit arbeiten. Ja? Und wer nur Teilzeit arbeitet, obwohl Vollzeit zumutbar wäre, der muss sich um eine vollzeittätige Tätigkeit dann auch bemühen. Ja? Also so diese dauerhaften, sagen wir, Aufstockerkarrieren sollen da vermieden werden. Und was auch ganz interessant ist, bei Eltern mit Kindern, also bisher galt, wer ein Kind unter 3 Jahren betreut, muss in der Regel nicht arbeiten oder an Maßnahmen teilnehmen. Und diese Schonfrist wird jetzt verkürzt auf 1 Jahr. Das ist natürlich schon ganz interessant. Das heißt, ab dem ersten Geburtstag kann das Jobcenter dann verlangen, dass Eltern dann zumindest ja beispielsweise an einem Sprach- oder Integrationskurs teilnehmen, sofern eine Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist. Das wird in der Praxis vermutlich mitunter zu Schwierigkeiten führen, je nachdem, wo man dann ist. Also ist ja immer ganz interessant. Also ich habe neulich mal mit jemandem aus München gesprochen, der hat gesagt, du musst eigentlich schon vor der Schwangerschaft mehr oder minder deinen Kita-Platz irgendwie anmelden. Je nach Region von Deutschland ist es, glaube ich, sehr schwer, so einen Platz zu bekommen.
Ne? Der Kindergarten von meinem Kind, der macht jetzt eine Werbekampagne, weil sie mehr Kinder brauchen.
Ja, krass, ja. Man muss halt ab nach Halle, ja.
Ja, naja, gut. Ich meine, da ist ja wieder die Frage, ne? Hast du dann das Anrecht, in der Münchner Innenstadt zu wohnen, wenn du jetzt nicht arbeiten gehst? Ne? Da gibt es ja auch diese Aussprüche, ich glaube, Jens Spahn hat das mal gesagt, ich will ihm jetzt nichts im Mund legen, aber ich glaube, er war es, der gesagt hat, irgendwie Bürgergeld, wohnen in der Münchner Innenstadt kannst du nur noch als Millionär oder Bürgergeldempfänger, ne? Weil die Mieten halt so hoch sind und
das ist schon
keine Ahnung.
Ich sehe es in Freiburg ja schon. Also was hier die Stadt Freiburg ist beispielsweise jetzt auf ImmoScout unterwegs, weil du kriegst halt hier wirklich gefühlt alles vermietet und die sind auf ImmoScout unterwegs und scannen, ob irgendwie die Wohnungen zu stark über diesen Mietspiegel angeboten werden. Kannst du ja alles ausheben.
Dann müsste es ja einen Volltreffer nach dem anderen geben wahrscheinlich, oder?
Ja, das Witzige ist, also hier Immobilienmakler, die sagen schon, ich habe gar keinen Bock mehr, das öffentlich zu inserieren, ich krieg's ja eh weg. Also es ist schon eigentlich
aber
Wahnsinn.
Guck mal, zu was das dann führt, ja, dieser Mietspiegel und diese Mietpreisbremse und so. Am Ende ist es ja, kommt es ja auf Connections an, gibt es irgendwie einen Schwarzmarkt, wenn du halt dann neu in der Stadt kommst, keinen kennst, kriegst du keine Wohnung, wenn du halt schon lange Jahre da bist, gutes Netzwerk hast, fällt es dir dann vielleicht einfach, eine Wohnung zu kriegen. Und weiß nicht, ist ja jetzt auch nicht unbedingt so demokratisch, ja, dann eben auf solche schwarzen Kanäle angewiesen zu sein, um irgendwie deine Wohnung zu bekommen.
Ja, die Regelungen sind eh ganz interessant. Also, stellst du da ein paar IKEA-Möbel rein, dann hast du wieder keine Grenze, weil es da möbliert ist und so weiter. Aber naja, darauf soll es jetzt mal nicht, und darum soll es mal nicht gehen. Lass uns mal kurz beim, ich wollte schon Bürgergeld sagen, aber heißt ja jetzt Grundsicherung bleiben, ne? Grundsicherungsgeld. Ja, also man soll dann motiviert werden, ja, mehr zu arbeiten, und am Ende gibt es dann auch härtere Sanktionen und auch einen Leistungsentzug. Also wer nicht zum zweiten Termin erscheint, dem wird das Geld um 30% gekürzt, und wer dann zum dritten nicht erscheint, dem kann es dann komplett wegfallen, der Regelbedarf, ja, dann zahlt das Jobcenter in der Zeit nur noch die Miete und die Heizung direkt an den Vermieter. Ja, wenn die betroffene Person innerhalb eines Monats wieder auftaucht, kann sie die Leistung aber zurückerhalten. Ja. Also man kann sich da wieder melden. Wenn nicht, ja, gilt sie als nicht erreichbar und dieser Leistungsanspruch erlischt dann ganz. Also ich muss fairerweise sagen, manche Regelungen, da habe ich gedacht, es gibt schon, ja, aber das wird jetzt erst eingeführt. Bisher konntest du relativ entspannt, glaube ich, auch Termine nicht wahrnehmen. Das soll jetzt künftig nicht mehr möglich sein. Also es gibt auch diese sogenannte Arbeitsverweigerer-Regelung, wird verschärft. Wer eben so eine zumutbare Arbeit ohne Grund ablehnt, bekommt dann sofort keinen Regelbedarf mehr, für einen Monat zumindest mal. Aber klar, es gibt natürlich da Ausnahmeregelungen, zum Beispiel bei Menschen mit psychischen Erkrankungen muss eine persönliche Anhörung stattfinden. Ja, also die Regierung betont da, dass es kein Strafsystem sein soll, sondern eben ja Verbindlichkeit und Fairness im Sozialstaat sichern soll. Ich glaube, das ist auch in Ordnung, weil, keine Ahnung, wenn du irgendwie dreimal nicht zum Termin erscheinst, jo. Also sind ja auch nicht bei Wünsch dir was. Also bei manchen Sachen habe ich schon gedacht, dass es früher eben schon da war. Aber ich habe jetzt auch nochmal intensiv damit den jetzigen Regelungen befasst. Und manche Sachen sind, glaube ich, überfällig, ja, dass du nicht einmal wegbleiben kannst von einem Termin, wenn du halt Geld vom Staat bekommst beispielsweise. Ja, und du arbeiten kannst. Also da geht es ja hauptsächlich um die dann wirklich ja wenig Arbeitsverweigerer sind vermutlich auch die wenigsten. Die meisten werden schon Grund haben, aber klar, paar, die einfach da das System ausnutzen, da ist es aus meiner Sicht schon richtig, dass dieser Gesetzesentwurf jetzt da auch durchgesetzt wird. Dann gibt es auch neue Vermögensregeln, ja, und eine Abschaffung der Karenzzeit. Bisher gilt in den ersten 12 Monaten nach Antragstellung muss das Vermögen dann gar nicht angetastet werden. Die Regelung fällt komplett weg. Künftig gilt, wer Unterstützung will, der muss sein Vermögen erstmal sofort offenlegen, und dann gibt es neue altersabhängige Freibeträge. Also bis 20 Jahre kann man da 5.000 Euro behalten, ab 21 10.000 Euro, ab 41 12.500 Euro, ab 51 Jahren 15.000 Euro, und damit kehrt der Gesetzgeber so ein bisschen zur Linie erst Vermögen einsetzen und dann Staatshilfe zurück. So ein selbstbewohntes Haus bleibt wie bisher geschützt. Gibt natürlich auch Leute, die da unverschuldet reinkommen, denke ich mal, das ist auch gut. Und das ist schon ganz interessant. Also allein diese Maßnahme, das soll dann etwa 75 Millionen Euro jährlich einsparen im Schnitt. Schon ganz interessant. Und jetzt kommen wir so ein bisschen, was auch öffentlich diskutiert wurde, zu den neuen Regeln für die Unterkunftskosten. Da werden auch die Zügel angezogen, denn die Jobcenter dürfen künftig höchstens das 1,5-fache der örtlich angemessenen Miete übernehmen. Und das gilt auch jetzt während der bisherigen Karenzzeit. Also liegt dann die Miete deutlich drüber oder verstößt sie gegen die Mietpreisbremse, gelten die Kosten als unangemessen. Ja, dann muss man eben als dann Grundsicherungsempfänger dann ja etwa durch Umzug oder eben Nachverhandlung mit dem Vermieter die Kosten senken. Es gibt da Härtefallregelungen, aber soll dann nicht mehr so hoch sein. Ich bin jetzt mal gespannt. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt da irgendwie dann ein Grundsicherungsgeldempfänger zum Vermieter kommt und sagt, hey, du musst die Miete um 25% senken, dann sagt der Vermieter, ja gut, dann zieh dann aus lieber, ja, weil dann vermiete ich es halt an jemand anderen, der die Wohnung sucht weiter. Also ob das dann so, in der Praxis klingt das jetzt erstmal gut, aber ob das dann so dazu führt, weil wenn ich sehe, keine Ahnung, wenn die jetzt in München oder in Freiburg oder in Stuttgart oder so, ja, da eine Wohnung suchst und dann hast du dann künftig Grundsicherungsgeld, da ist jetzt der Mietmarkt nicht so, dass dann da sonst kein anderer anklopft. Also da bin ich mal gespannt. Klingt erstmal sinnvoll und kostensenkend, aber ob das in der Praxis dann dazu führt, dass eben dann Grundsicherungsgeldempfänger dann noch einigermaßen gut an eine Wohnung in so Ballungszentren kommen, da wird man schauen, was diese neue Regelung bringt.
Wir haben Mandanten gesagt, die Vermieter sind, am liebsten nehmen sie halt die Bürgergeldempfänger. Ne? Da ist ja sicher, dass das Amt dann die Miete immer zahlt und dass man da vielleicht so ein bisschen jetzt auch sagt, ja Moment, wenn du eben über Mietspiegel vermietest, hatten wir gerade schon, ne, dass das auch eigentlich ein Verstoß gegen Gesetz sein kann, dass man das auch noch ahndet, finde ich auch ganz gut, dass da eigentlich der Mietmarkt wieder ein bisschen fairer wird, ne? Dass die Grundsicherungsgeldempfänger nicht vielleicht sogar bessere Chancen haben, eine Wohnung zu bekommen als Personen, die sich das selbst erarbeiten, diese Mietzahlung. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Aber nichtsdestotrotz, ne, wenn du jetzt, stell dir vor, du bist in der Situation und dann wird dir irgendwie gesagt, ja, sorry, in dieser großen Wohnung kannst du nicht mehr bleiben, du musst jetzt umziehen. Ich glaube, das ist ja schon ein sehr harter Einschnitt in die Lebensführung, wo man sich gut überlegen muss, will man das dem Menschen jetzt antun? Andererseits hast du schon recht, ne? Oder was heißt, ich will dir nichts in den Mund legen, aber wenn man dann eben so den angespannten Mietmarkt sieht und sagt, okay, diese Wohnung, die eben zu groß ist für den allein dort Wohnenden, würde eben gerne eine Familie irgendwie nutzen, die eben sonst keine Wohnung findet, dann ist es wiederum auch fair zu sagen, wir subventionieren dir das nicht, dass du hier in dieser großen Wohnung lebst auf Kosten derjenigen, die halt die Steuern erwirtschaften und zahlen. Also ich kann mit der Regelung gut leben, aber kann auch mir vorstellen, dass das in Einzelfällen auch mal hart ist, ne? Wenn es dann so umgesetzt wird. Aber das scheint ja auch so ein bisschen, nochmal ganz kurz eine Meinung dazu, ist ja wirklich jetzt auch ganz viel so mehr prüfen, ne? Also hier irgendwie deine Wohnung, ist die über dem Mietspiegel, dann kommst du nicht, dann zahle ich dir die Miete nicht, dann muss ich dich ja in einen Job vermitteln. Ne? Wenn du mitwirkst, dann fallen die Sanktionen nicht weg. Wenn du nicht mitwirkst, fallen sie weg. Ist ja wirklich auch echt viel bürokratische neue Aufwendungen jetzt für die Leute da.
Deswegen gibt es 2028 wahrscheinlich mehr Belastung durch diese Bürgergeldreform von 10 Millionen Euro. Es gibt natürlich also Präventionsaspekte, also eine präventive Eingliederung. Zum Beispiel Jobcenter sollen künftig prüfen, ob jemand gesundheitliche Einschränkungen hat, die einer Arbeitsaufnahme dann im Weg stehen. Und dann muss die Person dann auch auf Leistung anderer Träger, beispielsweise Präventions-, Gesundheitsprogramme, Reha-Programme hingewiesen werden. Aber gut, am Ende belastet das ja auch die Sozialversicherung. Dann geht es aber halt aus dem Topf weg. Das ist wahrscheinlich auch eher so Bilanzkosmetik. Ja, so ist es. Dann soll eine Digitalisierung, Modernisierung stattfinden. Also alle zentralen IT-Verfahren sollen bei der Bundesagentur für Arbeit dann künftig digitalisiert und automatisiert werden. Ja, was weiß ich, elektronische Akten, dann automatisierte Berechnungen, digitale Kommunikation und so weiter und so fort. Da bin ich auch mal gespannt, ja, ob das so alles klappt. Aber naja, also Ziel ist es auf jeden Fall, so Verwaltungsabläufe effizienter zu machen. Genau. Und das Jobcenter soll auch neue Möglichkeit bekommen, dann Sozialmissbrauch zu erkennen. Also künftig sollen dann Verdachtsfälle von Schwarzarbeit oder Mindestlohnverstößen direkt an die Zollverwaltung gemeldet werden.
Eigentlich auch krass, warum ist das eigentlich jetzt noch nicht der Fall?
Ja, das ist die Frage. Ja, und es gibt eine neue Arbeitgeberhaftung, ja, Paragraph 62a neu, wenn ein Arbeitgeber eine Bescheinigung nicht korrekt anmeldet oder zum Schein, ja, haftet er dann für die zu Unrecht gezahlten Leistungen des Beschäftigten.
Das finde ich auch krass. Also das könnte schon auch ein Hebel sein, oder?
Ja.
Weil wenn man jetzt mal, ich bin natürlich jetzt kein Statistiker, der da irgendwie Statistiken erhebt, aber wenn man sich das dann, glaube ich, schon mal überlegt, wie viele Restaurants es gibt, wo du eben nur bar zahlen kannst, wo man dann vielleicht schon damit rechnen kann, okay, da wird der Kellner halt dann auch nur bar gezahlt und der geht halt eigentlich noch zum Jobcenter. Ich denke schon, dass das auch eine nennenswerte Anzahl ist. Und dann hast du halt, wenn das auffliegt als Arbeitgeber, wobei andererseits, wenn es auffliegt, bist du ja eh so durch verschiedenste Sozialversicherungen, Lohnsteuer, Mindestlohn, Schätzung der Umsätze, bist du, glaube ich, eh fertig. Dann macht diese Arbeitgeberhaftung auch nicht mehr viel aus. Ich weiß nicht, ne? Aber eigentlich schon auch gut, das vielleicht noch mit einzuführen.
Ja, dann gibt es aber so kleinere Geschichten, ja, aber die sind jetzt nicht so spannend. Was ganz interessant ist, dieses Inkrafttreten, das soll ab dem 1. Juli 2026 dann sein. Ja.
Ach, erst? Und, okay.
Ja. Lass mich das hier nochmal quer checken, aber das sollte genau passend in Kraft treten, ja, 1. Juli 2026. Hätte man ja eigentlich so ein bisschen gedacht, dass man es vielleicht zum 1. Januar 2026 macht. Und auch so einige Sachen, die so jugendpolitische Teile betreffen, die starten erst am 1. August 2027, also auch nicht am 1. Juli 2027, sondern am 1. August 2027, da sie mehr Vorbereitung brauchen. Ja, also ich würde es jetzt mal eher so als kleinere Korrektur sehen, ja, sondern als so richtige Neuausrichtung. Klar gibt es Verschärfungen, aber man sieht auch schon an diesen Mehreinnahmen des Staates, die unter 100 Millionen Euro liegen, dass es jetzt nicht so ist, dass man jetzt durch diese Reform da irgendwie die Staatskasse saniert. Klar kann es sein, dass durch diese Einzelmaßnahmen dann Leute irgendwie motiviert oder gezwungen oder was auch immer werden, da Arbeit aufzunehmen und dann natürlich darüber auch wieder mehr Lohnsteuer, mehr Sozialabgaben etc. fließen. Aber ja, also ist jetzt nicht so der Wahnsinnswurf, wie man es vielleicht noch im Wahlkampf, also da ging es ja um zweistellige Milliardenbeträge. Also das ist jetzt nicht so, dass es da die Welt verändert aus meiner Sicht.
Ja, und ich glaube, mittlerweile ist es ja auch so, dass der Arbeitsmarkt jetzt nicht mehr unbedingt darauf wartet, noch hier irgendwie 100.000 Langzeitarbeitslose zu beschäftigen. Ne? Ich glaube, da gab es mal eine andere Zeit, wo man hier, ich kann mich noch erinnern, war das nach Corona, wo man für die Flughafenkontrollen, weil es da keine Leute mehr gab, dann auch aus dem Ausland extra Leute rekrutieren wollte und so. Aber so ein bisschen hat sich die Konjunktur jetzt leider so stark abgeschwächt, dass man, glaube ich, jetzt nicht sagen könnte, also wenn da jetzt jemand die Aufgabe hat, so einen 5 oder 10 Jahre langen Zeitarbeitslosen irgendwo zu vermitteln, es ist, glaube ich, nicht der einfachste Job gerade, ne? Würde ich denken. Also, ja. Aber vielleicht springt ja die Konjunktur wieder an, wer weiß.
Ja. So, dann bin ich mal gespannt, was es da nächste Woche Neues gibt, ja, und wo du bist. Ja.
Ja. So, ich hab noch ein Thema, was aber dann wiederum vielleicht ganz gut zu Mallorca passt. Und zwar die Beitragsbemessungsgrenzen, Fabian, da können wir auch nochmal drüber sprechen, weil das Bürgergeld oder Grundsicherungsgeld bleibt gleich. Die Beitragsbemessungsgrenzen steigen natürlich. Jetzt ist ja raus, wie hoch die eigentlich sind. Vielleicht können wir es noch mal kurz nennen. Und zwar geht es ja da einmal um die Krankenversicherung. Da gibt es ja so einen Betrag, ab dem man dann keine weiteren Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung zahlt. Und der steigt dann auf 5.812,50 €. Und das sind 300 Euro mehr im Monat als aktuell, ja. Also schon auch ein ordentlicher Schwaps obendrauf. Und das bedeutet eben, bis zu diesem Betrag zahlt man Krankenversicherungsbeiträge, etwa 15%. Die Hälfte zahlt der Arbeitgeber, die andere Hälfte der Arbeitnehmer. Da wird es dann also mehr Belastung geben. Ich glaube, du hast da bestimmt auch schon mal ein Video gemacht, wo man, wo du das konkret ausgerechnet hast, oder?
Ja.
Dann sage ich mal noch die Rentenversicherungsgröße und du sagst dann mal, wie viel das dann netto weniger ausmacht. Bei der Rentenversicherung ist es ähnlich. Da steigt die Grenze um 400 Euro auf zukünftig 8.450 Euro. Also so viel muss man monatlich verdienen. Oder bis dahin zahlt man Rentenversicherungsbeiträge, sind 18,6%. Und erst darüber hinaus zahlt man dann keine Rentenversicherungsbeiträge mehr. Das heißt, mittlerweile muss man mehr als 101.400 Euro verdienen, also mehr als 100.000 Euro. Erst dann zahlt man keine Sozialversicherungsbeiträge mehr. Auch krass, ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, warum sollen die nicht noch höher sein, die Grenzen? Wieso hört man irgendwann auf, diese Versicherung zu zahlen? Aber es ist halt ja immer noch eine Versicherung und keine Steuer. Das heißt, irgendwie müsste man sich ja dann doch langfristig eine Gegenleistung erwarten. Bei der Krankenversicherung, ja, ist man jetzt nicht irgendwie besser, wird man nicht besser behandelt dadurch, dass man mehr Beiträge zahlt. Und Rente, da erwirbst du zwar noch Ansprüche, aber ich lege meine Hand für ins Feuer, würde ich fast sagen, dass das in 30 Jahren nicht mehr unbedingt zu höheren Beiträgen führt, das, was man jetzt noch an zusätzlichen Beiträgen dort einzahlt. Da denke ich schon, dass das noch reformiert wird, dass man da, auch wenn man viele Ansprüche aufbaut, die langfristig nicht mehr bekommt. So, wie viel weniger bekommt man denn jetzt nächstes Jahr dann
ausgezahlt? Ich habe jetzt mal zwei Rechnungen gemacht. Einmal 72.000 Euro und bei 72.000 Euro hast du eine Sozialversicherungszusatzlast von 394,20 € pro Jahr. Und bei 102.000 Euro, also wenn man so die Rentenversicherungsgrenze gerade geknackt hat, dann hat man mit den neuen Beitragsbemessungsgrenzen eine Sozialversicherungszusatzlast von 903 Euro, also knapp 1.000 Euro pro Jahr, die man dann weniger hat. Jetzt hat der Bund der Steuerzahler mal ausgerechnet, wenn jetzt der neue Steuertarif mit dem höheren Grundfreibetrag etc. kommt 2026, dann sieht es schon weniger spektakulär aus, ja. Da hat man bei 72.000 Euro dann 81 Euro pro Jahr weniger und bei 102.000 Euro dann 216 Euro nach Steuerermäßigung pro Jahr netto weniger. Also man kann nur hoffen, dass der Steuertarif da noch entsprechend abgemildert wird, weil sonst, wenn es jetzt gar nicht irgendwie kommt, was kommen muss eigentlich, ja, allein schon wegen verfassungsrechtlichen Geschichten, aber ja, da hat man mit knapp 1.000 Euro bei 102.000 Euro Jahresgehalt schon relativ viel weniger und du hast es angesprochen, bei 101.400 Euro ist man schon dann echt sehr gut Verdiener und zahlt immer noch Rentenversicherungsbeiträge. Außer Christian, Mann ist du oder Mann ist ich, dann nicht.
weil man kann sich ja vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz, ne? Selbstständige zahlen das ja nicht, ne?
In der Regel.
Nicht die Rentenversicherung, ja. Ich glaube, bei Handwerkern zum Beispiel, die müssen sich, glaube ich, zumindest ein paar Jahre in der Rentenversicherung versichern. Aber ansonsten hat man da ja noch in Anführungsstrichen den Luxus oder man kann einfach sagen, da läuft es noch vernünftig, so wie es laufen sollte, dass man eben nicht in diese Versicherung einzahlt, wo man nicht sicher ist, ob man da langfristig noch Geld für bekommt, ne? Und du hast jetzt gesagt, nicht ist üblich. Gibt es noch weitere Gruppen, wo man das nicht zahlt als Angestellter? Ich weiß gar nicht.
Nö, also
wo man verpflichtet wird, einzuzahlen, meine ich.
Ne? Nee, ich habe, genau, aber es ist jetzt bei Selbstständigen, also manche zahlen ja trotzdem noch beispielsweise freiwillig in die gesetzliche Krankenversicherung.
Verstehe ich immer nicht, wie man sowas machen kann.
Gut, je nach Kinderanzahl kann es dann je nach Tarif schon in der privaten Krankenversicherung teuer werden, ne?
Ja, nee, ist klar, ich dachte, du ziehst auf die Rentenversicherung ab.
Nee, da sind ja die meisten dann raus, ja. Ich meine, es gibt auch so Sonderfälle, dass man so einen Mindestbeitrag einzahlt, dass man irgendwie so Anspruch hat, dann auch noch auf die Leistung. Da gibt es also Kurleistungen und so weiter auch noch. Aber ja, da sind die meisten Selbstständigen dann raus. Und da ist ja die Frage, es gibt ja auch bei GmbH Geschäftsführern, die beteiligt sind, zumindest die Möglichkeit, aus den Sozialversicherungssystemen, den gesetzlichen zumindest, rauszugehen. Aber auch nicht bei allen. Vielleicht sollte man das nochmal kurz aufdröseln, wann denn so ein GmbH-Geschäftsführer sozialversicherungsfrei sein kann. Ich glaube, du bist es, habe jetzt einfach so frech angenommen. Und ich bin es auch. Ja, kann man, denke ich mal, offen sagen. Man muss natürlich dann dazu sagen, ist natürlich dann auch so, ja, okay, ist es unfair? Ja, weiß ich nicht, weil wir müssen uns ja selbst dann auch versichern. Also es ist ja nicht so, dass wir dann gar nichts machen müssen. Wir dürfen uns da selbst versichern. Aber lass uns vielleicht nochmal darauf eingehen, wie da die gesetzlichen Regelungen sind. Ja, weil normalerweise so ein GmbH-Geschäftsführer ist ja eigentlich angestellt. Ja, aber er kann auch als selbstständig gelten, ja, bei den Sozialversicherungen.
Ja, das ist natürlich das, was viele anstreben aus den genannten Gründen, ja, dass man eben nicht diese Beiträge zahlt. Und wenn man dann bei seiner eigenen GmbH, also eigen im Sinne von, man ist dort Geschäftsführer und hält auch Anteile an der GmbH, dann willst du natürlich am liebsten auch in diesen Luxus kommen, nicht in diese Rentenversicherung einzahlen zu müssen, wo man nicht weiß, was man später davon hat. Ja, und was muss man dafür erreichen? Man muss halt beherrschend sein, ja, man muss also diese GmbH beherrschen können, damit man eben als Geschäftsführer nicht irgendwie Weisungen der Gesellschafter unterliegt. Ja, weil dann, wenn man Geschäftsführer ist, kann man zwar ziemlich viel machen, aber dann kommt im Zweifel die Gesellschafterversammlung und sagt, ja hier, Geschäftsführer, mach das mal nicht, sondern mach mal das. Ne? Und schon ist man eigentlich dann doch wieder weisungsgebunden und kann eben nicht wie so ein Selbstständiger völlig frei entscheiden. Und das ist letztendlich die Grenze. Und in der Regel hat man das ja, wenn man mehr als 50% der Anteile an so einer GmbH hält. Ne? Weil dann ist man beherrschend, kann eben mehrheitlich die Entscheidungen treffen. Und das ist eigentlich ein relativ einfacher Fall. Aber schwierig wird es natürlich, wenn man, das war eben in der Zukunft, in der Vergangenheit auch öfters möglich, man zum Beispiel 25% hat, ja, also das heißt, man kann jetzt nicht alles frei bestimmen, weil es gibt ja noch 75% der Anteile, die andere Personen halten, aber man strickt den Gesellschaftsvertrag vielleicht so, dass man sagt, ich mit meinen 25% kann alle wichtigen Entscheidungen verhindern, unter anderem, ob ich als Geschäftsführer abgesetzt werde oder nicht, ja, und ja, da können wir vielleicht in dieser Folge mal darauf hinweisen, alle fachkundigen Hörer, für die ist das wahrscheinlich nichts Neues, aber das verschärft sich ja irgendwie auch immer weiter. Ne? Man hat ja da auch so den Eindruck, das Bundessozialgericht, was ja da immer diese Entscheidung zum Beispiel auch trifft, das wird da immer strenger. Ne? Also die wollen natürlich immer mehr Beitragszahler haben. Das heißt, man muss halt da genau aufpassen, wenn man so einen Gesellschaftsvertrag strickt und man hat eben dann so eine Sperrminorität. Man sagt eben, der Geschäftsführer mit seinen 25%, der kann auch einiges verhindern. Man muss eben wirklich genau aufpassen, dass der trotzdem ja genügend Einfluss hat. Ansonsten gibt es eben jetzt auch hier das ein oder andere Urteil, was sagt, das Vetorecht reicht alleine nicht. Ne? Du musst wirklich auch mit entscheiden können. Und vielleicht deswegen das als Hinweis, Warnung zu verstehen, dass das nicht mehr so easy ist, wie es früher ist. Ne? Wenn man mehr als 50% hat, okay, da kann man sich immer noch relativ sicher sein. Aber alle Zwischenstufen müssen, glaube ich, auch deutlich intensiver geprüft werden, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Mhm. Absolut.
Ich habe übrigens letztens gelernt, Steuerberater, die sind ja wir sind ja so ein Zwischending, ne? Insofern beneide ich dich ja auch. Ich muss ja immer noch ins Versorgungswerk einzahlen. Jetzt würde man wahrscheinlich sagen, okay, das Versorgungswerk ist zumindest immer noch kapitalgedeckt. Ne? Das gibt es ja bei Ärzten, Architekten, Steuerberatern, Rechtsanwälten. Die müssen nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Die durften, haben sich das also mal erkämpft, das Recht, dass sie ihre Altersvorsorge selbst regeln können. Ist eigentlich eine coole Sache, ja. da wird das Geld ja auch tatsächlich angelegt. Ja, da bekommt man dann immer einmal im Jahr so eine Excel-Tabelle wirklich mit den ältesten Diagrammen, hier Kuchen- und Balkendiagrammen, die es so von Excel gibt, wo man dann so aufgezeigt bekommt, wie die Kapitalanlagen angelegt sind. Und immerhin, also es gibt irgendwie eine Kapitaldeckung, deswegen ist das besser aus meiner Sicht schon als die gesetzliche Rente, wo es ja eigentlich nur so eine Art Schneeballsystem ist, der jetzt einzahlt, zahlt für die jetzigen Rentner und du weißt halt genau, wenn du mal Rentner bist, gibt es eigentlich nicht mehr so viele Leute, die das für dich bezahlen. Aber auch bei den Versorgungswerken der Freiberufler, zum Beispiel bei den Zahnärzten, ne, da haben ja auch viele, gab ja in den Medien, dass da auch viele immer die Gelder ziemlich für Quatschanlagen angelegt haben. Ne? Wenn die Zahnärzte dann Kapitalanlagen machen, es geht dann manchmal auch nach hinten los, glaube ich. Da gab es ja dann auch so Fälle hier, wo die eben in irgendwelche Immobilienprojekte in den USA investiert haben, die dann schneller wertlos wurden, als man gucken konnte und so, wo dann die Renditen gar nicht mehr so hoch sind bei den Versorgungswerken. Und wenn du mich fragst, also ich würde auch gerne aus dem Versorgungswerk ausscheiden und mich lieber selber darum kümmern, das Geld anzulegen. Aber ich glaube, da kann ich lange drauf warten.
So, also ist momentan, ja, Richtung Jahresende, aber üblich, ja, gibt es viele Gesetzesvorhaben. Ich bin mal gespannt, über was wir nächste Woche sprechen. Ja, wir wollten eigentlich, kann man, denke ich mal, offen sagen, diese Woche eigentlich über Familiengesellschaften sprechen, bis dann irgendwie mehrere Gesetzesentwürfe dann aufgeploppt sind. Aber denke ich mal, das haben wir gut dazwischen geschoben. Ja? Also wie gesagt, muss natürlich noch alles durch Bundestag und Bundesrat. Es ist noch nicht final beschlossen und wir haben es angesprochen, gerade bei dem neuen Grundsicherungsgeld. Da soll es noch bis Juli 2026 dauern, bis da überhaupt was umgesetzt wird. Aber es ist viel Bewegung drin, zumindest ein kleiner Herbst der Reformen. Ne?
Ja, spannend. Das war ja so ein bisschen die Frage, wie wird das denn ausgestaltet? Ne? Cool, dass du das mal schon mal hier mit uns und mir geteilt hast, diesen Entwurf, der dir da vorliegt.
Perfekt, ja, super. Also,
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.